Liebe Tired Women, Bianca und ich haben diese Woche in Anführungszeichen nur ein Replay aus Biancas Paid Podcast Badass by Nature für euch. Und zwar zu einer unserer absoluten Lieblings-Netflix-Serien, Elias Grace. Die Serie beruht auf dem Buch von Margaret Atwood, was ich euch übrigens auch wärmstens empfehlen kann. Wir finden, dass die Serie viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat und eigentlich perfektes Binge-Futter für kalte Lockdown-Wintertage ist. Also vielleicht habt ihr die Zeit und schaut erstmal die Serie an, bevor ihr in die Episode reinhört. Allen, die keine Angst vor Spoilern oder die Serie vielleicht auch schon gesuchtet haben, wünschen wir natürlich auch jetzt schon viel Spaß. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Eure Esther.
Tired Women, der feministische Medienpodcast.
Hi, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Zwar immer noch nicht in real life, aber das macht ja nichts. Wir haben es schon perfektioniert, uns über Skype zu hören und uns über E-Mail über die besten Serien und Filme auszutauschen, die wir uns so getrennt voneinander ansehen. Und ich muss sagen, diesmal habe ich mich mal wieder durchgesetzt, aber das nur mal so nebenbei. Ich habe Esther nämlich Elias Grace vorgeschlagen. Ich habe ihr von der Serie vorgeschwärmt, denn ich war schon lange nicht mehr so gefesselt von so einer historisch aufgearbeiteten und leicht fiktionalisierten Geschichte über eine Frau im 19. Jahrhundert, die wegen eines Doppelmordes mit angeklagt war. Und ja, die Serie spielt vor 174 Jahren. Und da könnte man ja vielleicht denken, na, das hat jetzt gar nicht so viel mehr mit der heutigen Zeit zu tun und was interessiert mich das und irgendwie Kanada und ja, was soll das eigentlich? Ich fand aber doch, dass es da sehr viele Anknüpfungspunkte an die Gegenwart gab und deshalb übergebe ich gleich einmal an dich, Esther. Magst du vielleicht ein bisschen was zum Background der Serie sagen?
Ja, gerne. Genau, das basiert auf einem Roman von Margaret Atwood und ist dann eine als Miniserie adaptiert worden, hat 6 Folgen, die so ungefähr 45 Minuten gehen. Das heißt, man kann das gut sich am Wochenende mal durchschauen.
Ja.
War so genau wie ich es gemacht habe.
Ich war in 2 Tagen fertig, glaube ich.
Ja, genau. Und das Ganze hat auch einen historischen Background. Es gab diesen Fall der irisch-kanadischen Mark Grace Marks, die wegen eines Doppelmordes angeklagt wurde. Und das hat damals schon für sehr viel Furore weltweit irgendwie gesorgt. Also ich habe auch ein bisschen dazu recherchiert. Edward hat dann den Stoff fiktionalisiert, weil sie den Fall so interessant fand und hat dazu auch Zeitungsartikel, ganz viel gelesen aus der damaligen Zeitquellen, ausgewertet und auch mit ganz vielen Zeitzeugen, also Aussagen von Zeitzeugen beleuchtet. Das beschreibt sie so in dem Anhang von ihrem Buch auch ganz gut. Genau, ja. Also ein super spannender Fall auch heute noch.
Wir kommen dann später noch genauer zu der literarischen Vorlage. Ja. Ich war so frech und habe mir einen Kurzplot hier rauskopiert von Histocouch, damit ich nicht vom 100. ins 1000. komme und lese das jetzt mal kurz vor, weil das ist doch irgendwie ganz relevant für diese Episode, weil wir später auf viele Details eingehen werden und damit sich die Serie jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, auch auskennen. So, Toronto 1843. Das junge Dienstmädchen Grace wird mit 16 des Doppelmordes an ihren Arbeitgebern Nancy Montgomery und deren Geliebten Thomas Kinnear schuldig gesprochen. In letzter Sekunde wandelt das Gericht ihr Todesurteil in eine lebenslange Gefängnisstrafe um. Sie verbringt Jahre hinter Gittern, bis man sie schließlich entlässt. Im Haushalt des Anstaltdirektors begegnet sie dem Nervenarzt Simon, der ihrer Geschichte auf den Grund gehen will. Ist Grace eine gemeingefährliche Verbrecherin oder unschuldig? Die Presse stürzt sich auf die schöne wie rätselhafte junge Frau, die von fehlenden Erinnerungen zur Tat spricht. Nach einem kurzen Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt kommt sie ins Gefängnis. Hier erledigt sie kleine Arbeiten, unter anderem als Dienerin für den Anstaltsdirektor. Nach 16 Jahren, Grace müsste dann also 32 sein, trifft sie auf den jungen Arzt Dr. Simon Jordan, der am Fall Grace Marks sehr interessiert ist. So, das klingt jetzt alles eigentlich noch gar nicht so dramatisch, wie es dann in der Serie allerdings doch war, meiner Meinung nach. Und
stimmt.
Beginnen wir mal mit den Charakteren. Ich frage gleich einmal dich, Esther. Wen mochtest du denn am liebsten? Hattest du einen Favoriten?
Oh, gute Frage. Also auf jeden Fall Grace Marks. Ich finde, sie hat die Schauspielerin Sarah Gadon. Fand ich super. Sie hat mega gut gespielt. Aber ich glaube, Mary Winter ist meine Lieblingscharakterin gewesen, auch wenn sie leider nicht so lange Teil hat an der Serie. Aber sie fand ich super.
Ja, also ich muss sagen, ich fand eigentlich den ganzen Cast richtig gut. Also es war wirklich super gut geschauspielert. Man hat das denen echt abgenommen, dass sie da irgendwie 1843 leben. Ich finde, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, gell? Dass man auch das Gefühl hat, dass die das wirklich so inkorporiert haben. Und ich glaube auch die ganze, diese Requisiten, die sie hatten, das war schon sehr, sehr authentisch. Und ich mochte auch Sarah Gadon als Grace Marks sehr, sehr gerne. Ich fand sie sehr überzeugend. Ich habe es auch geliebt, wie sie gesprochen hat. No, sir. Nein, 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 nein. Das mochte ich total gerne. Und ich mochte auch Dr. Simon Jordan, Edward Holcroft. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Also meine Lieblingsszenen waren eigentlich sogar fast diese Interviewsituationen zwischen Grace Marks und Simon Jordan, obwohl sie sich da ja nur gegenüber gesessen sind. Aber ich mochte das einfach total gerne, diese Spannung, die da aufkam. Und wer ist nochmal Paul Gross? Ich kenne den von irgendwo.
Oh, gute Frage.
Hätten wir mal googeln können.
Ja.
Naja, egal. Aber auf jeden Fall, ich kannte den von irgendwoher.
Stimmt.
Und normalerweise google ich das dann immer, wo der mitgespielt hat, weil der hatte dann so ganz weiße Haare. Hat so einen älteren Typen gespielt und ich schwöre, der hätte auch in Sex and the City vorkommen können. Wahrscheinlich ist er sogar bei Sex and the City mal aufgetreten. So, jetzt habe ich diese Fake News hier in die Welt gesetzt. Ja. Und was ich auch noch in der Recherche ein bisschen herausgefunden habe, ist, dass dieser Dr. Jordan so ein fiktiver Vorläufer von Sigmund Freud hätte sein sollen. Hast du das auch irgendwie gelesen?
Ja, ich habe es auch gelesen und mir auch in der Serie ein bisschen gedacht, also weil ich schon spannend fand, dass es ja am Rande auch irgendwie um so Psychiatriegeschichte geht. Er jetzt der Erste war, der zum Beispiel ja gesagt hat, Träume sind wichtig. Er reitet immer so auf ihren Träumen rum. Was sagen Träume über Menschen? Und versucht ja irgendwie ihre Erinnerungen wieder hervorzuholen und hat für die Zeit quasi unkonventionelle Methoden, die für uns heute normal sind, zum Glück. Aber also deswegen habe ich es mir auch so ein bisschen gedacht.
Ja, die anderen Ärzte, die Grace Marks behandelt haben, die waren auch total übergriffig und haben sie auch so objektifiziert und gesagt, naja, die hätte sich ja auch bestimmt auf mich geschmissen, wenn ich da einen Move gemacht hätte. Die haben sie nicht ernst genommen und eigentlich auch sehr oft so als typisch hysterisch abgetan, oder? Also da wurde ja gar nicht differenziert. Ja. Das war schon irgendwie auch schlimm so anzusehen. Deshalb habe ich mich immer gefreut, wenn so der Dr. Jordan kam, so der Gute. Ich habe aber dann gelesen, auch in deiner Recherche, dass der im Buch viel sexistischer war. Also, dass das nur im Film jetzt in der Serie so nett rüberkam, ne?
Finde ich schon, ja. Und auch im Buch ist es auch expliziter, dass sie vorher in dieser Nervenheilanstalt sexuelle Gewalt erlebt hat. Mhm. Also generell viel körperliche Gewalt, aber auch sexuelle Gewalt, dass man sie als Frau auch ausgenutzt hat, dass sie deswegen Misstrauen allen Ärzten gegenüber hat. Mhm. Das, finde ich, wurde in der Serie mehr angeteasert. Da gibt es ja diese eine Szene, die immer wiederholt wird, wo sie dann in dieser Nervenanstalt untersucht wird und an diesen Stuhl gefesselt ist. Aber man kann da noch rein interpretieren. Im Buch ist es ein bisschen deutlicher. Ja, ich finde aber im Buch dadurch die Spannung zwischen Jordan und Marx noch ein bisschen anders. Und das liegt aber, glaube ich, auch daran, weil man natürlich viel mehr Gedanken liest auch, als jetzt in der Serie. Mhm. Das fällt natürlich weg. Und beide trauen sich aber nicht so richtig, sind aber auch voneinander angezogen. Und ich fand es ein bisschen mehr Spannung. Es ist aber durchaus auch langatmig. Also ich war sehr gefesselt davon. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute das Buch total entnervt weglegen.
Wie lang waren das?
Das ist schon dick. Ich habe es dann, weil ich so hooked war von der Story, total gefesselt. Und ich habe erst die Serie geguckt und dann das Buch gelesen und war ja eigentlich auch gespoilert. Es ist aber im Buch so viel anders, dass es mir total viel Spaß gemacht hat zu lesen. Ich habe aber bestimmt jede Woche mehrere Stunden so am Abend gelesen. Okay. Also ist schon ein Schinken.
Also ich wollte ja eigentlich dann, dass zwischen Grace Marks und Dr. Jordan was läuft, fand es dann aber irgendwie auch cool und konsequent, dass halt nichts lief, dass Grace Marks einfach so Männer als etwas Uninteressantes auch betrachtet hat, oder? Also oder auch was Gefährliches.
Finde ich auch total, und es gibt ja mal diese Szenen, wie er sich vorstellt, dass sie sich küssen. Mhm. Und genau, dann dachte ich auch mal, oh, dann passiert das und ich weiß nicht. Und ich fand es total gut, dass sie es nicht gemacht hat, ja. Und ihn eigentlich so ein bisschen, ihm ja, ich fand sie schon berechnend auf eine Art und Weise, also dass sie kühl ist, aber dass sie schon merkt, dass er sie gut findet und auch damit spielt, aber es auch nie weiterkommen lässt. Das fand ich sehr gut.
Ja. Wollen wir generell noch ein bisschen über die Männer in dieser Serie sprechen? Zum Beispiel James McDermott. Und der ist da auch so am Hof und ist ziemlich gefährlich. Ich glaube, der wollte Sarah bzw. Grace Marks irgendwie so bezirzen. Und dann ging es aber immer wieder in so Slut-Shaming über. Also wenn sie dann quasi keinen Bock hatte, mit dem durchzubrennen oder irgendwie dem keine Bewunderung so schenkte, hat er sie einfach immer so filthy whore genannt.
Und ich fand schon krass auch, dass er so ein klassischer jähzorniger Typ ist, der irgendwie super schnell ausrastet und wo man einfach Angst hat, dass er auch gewalttätig wird. Also sowohl als Partner als auch als Mitbewohner auf diesem Hof.
Richtig unangenehmer Typ auf jeden Fall. Also bei Grace waren ja eh eigentlich fast alle Männer, die sie umgeben haben, so richtig schrecklich. Also auch angefangen bei ihrem Vater, der ihre Mutter geschlagen hat. Das war ja auch so krass. Und sie dann als junges Mädchen dann auch küssen wollte, als die Mutter dann tot war. Ja. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also Feminism came a long way. In gewisser Weise, wobei es ja nicht heißt, dass sowas heute gar nicht mehr existiert. Aber ich fand das dann so interessant zu sehen, woher das kommt. Das war bei mir so, also sowas quasi, als es noch nicht versteckt war oder noch nicht verdeckt war, diese Frauenfeindlichkeit.
Und das ist ja auch ein bisschen bei, also Mary Winter führt Grace ja irgendwie in die, befreit sie ein bisschen von ihrer Naivität vielleicht auch und führt sie so in die echte Welt aus, so habe ich es empfunden. Und da, sie beschreibt Männer ja auch, dass die einfach so sind. Also es wird so akzeptiert. Man redet jetzt überhaupt nicht darüber, dass es vielleicht alles kein angemessenes Verhalten ist, sondern Männer sind so. Mhm.
Das hört man ja heutzutage auch manchmal.
Man muss halt damit, leider, das stimmt.
Ja, bleiben wir doch einfach kurz bei Mary Whitney. Warum war das dein liebster Charakter? So.
Naja, weil sie so die Rebellische ist, weil es da ja dann ein bisschen politisch auch wird, sie von den Aufständen erzählt in Kanada, dass quasi die Arbeiter sich gegen die Reichen gewehrt haben. Das wurde dann wohl zerschlagen, aber sie sympathisiert auch damit. Das ist auch ihr Class-Background. Wo sie herkommt. Sie ist frech, sie redet ja sehr vulgär auch, was in dieser Zeit als Frau, also es ist heute auch immer noch so, aber in dieser Zeit ist es ja noch krasser und sie ist ja irgendwie ein Dienstmädchen, wo man erst recht irgendwie schauen muss, wie man mit jemandem redet. Sie veralbert alle so ein bisschen und ich fand sie einfach super sympathisch.
Ja, sie war so ein super Gegenpart auch zu Grace, die schon so ein bisschen zurückhaltend und vielleicht devot war. Und dann lernt sie diese widerspenstige und dennoch lustige Mary Whitney kennen und es beginnt eine wunderbare Freundschaft. Ich war wirklich zum Teil so gerührt, wie die beiden so im Bett saßen und dann zum Beispiel auch diesen Apfel schnitzten und den dann über die Schulter warfen, also die Apfelschale, um zu sehen, wen sie einmal heiraten werden. Das fand ich auch eine schöne Szene und auch wie das in der Serie immer wieder, wie Mary Whitney immer wieder aufkam in Grace Erinnerung. Das war so schön, das war so echt, das hat sich so angefühlt, als ob die beiden wirklich ein enges Band gehabt hätten. Die haben im selben Bett geschlafen und das zeigt für mich auch ein bisschen so, dass quasi Freundschaft in der Arbeiterinnenschicht sich auch ganz anders darstellt, weil dadurch, dass du so wenig hast, musst du ja dann auch dein Bett teilen. Man muss sich finanziell aushelfen. Da gibt es nicht so einen krassen Neid oder so eine Konkurrenz irgendwie. Zumindest nicht in diesem Haus, wo Mary Whitney und Grace Marks waren, oder?
Die haben pure Solidarität und Loyalität gegenüber, oder?
Ja.
Also total, total schön einfach, ja. Absolut.
Und im Kontrast dazu dann natürlich das zweite Haus, in das Grace Marks kommt, mit der guten Nancy, ne?
Genau, ja. Wo ich total überrascht war, weil sie ja ihr diese Stelle anbietet und man denkt dann, ach ja, dann kommt sie jetzt dahin und dann ignoriert sie ja auch einfach, als sie ankommt. Also das fand ich eine ganz komische Szene, wo ich irgendwie von der Nancy überrascht war. Und dann wird ja klar, dass das eine ganz weirde Dynamik an diesem Hof ist. Also Nancy hat irgendwie was mit dem Hausherren.
Paul Gross, whoever that is genau. Again.
Und ist Grace nicht auch einfach da, also einmal, weil Nancy keine Lust hat, die Hausarbeit zu machen, aber auch, es wird doch, glaube ich, mal gesagt, damit die Leute nicht reden, weil nur eine Frau an diesem Hof ist und die nicht verheiratet sind.
Nancy war eigentlich ja auch eine Maid, also von der Klasse her war sie doch irgendwie auf derselben Stufe. Aber sie hat das irgendwie nicht wahrhaben wollen und wollte halt irgendwie so, glaube ich, ein bisschen aufsteigen mit diesem Thomas Kinnear, mit dem Dienstherrn. Und ich finde das auch sehr paradox, dass man dann gleichzeitig so Maid, aber auch irgendwo Prostituierte ist, so fast, oder so Besitz dieses Herrn. Der konnte ja mit einem machen, was man wollte. Und es gab dann so scheinbar die Möglichkeit, na gut, entweder hab ich halt auch noch Sex mit ihm und ein bisschen Spaß. Oder ich bin halt nur die Magd. Oder wie hast du das so wahrgenommen?
Total. Ich fand da auch, da weiß ich nicht, wie hast du das empfunden? Ich hatte schon das Gefühl, dass sie das oft auch nicht möchte und vielleicht doch unzufrieden ist mit dieser Wahl, die sie getroffen hat. Also es war jetzt, weil du gesagt hast, mit dem Spaß, ich hatte dann schon das Gefühl, dass sie durchaus auch sexuelle Gewalt erfährt und es dann doch gar nicht so ist, wie sie das wollte, aber es ihr dann mehr um den Status geht. Und da fand ich noch super spannend, welche Rolle Kleidung spielt, weil das ein paar Mal gesagt wird, also Nancy eben von der Klasse konnte man in der Zeit ja auch dann gar nicht so aufsteigen, aber sie hat halt die Klamotten getragen, als wäre sie die Frau von dem Haus.
Ja, total, und es hat ja auch so gewirkt.
Und das reicht irgendwie, genau, so, und das fand ich super interessant. Also Kleider machen Leute, ja.
Ja, ich dachte nur, es macht schon auch ein bisschen Sinn, die beiden so als Liebespaar zu sehen, weil sie ja doch schon irgendwie an seiner Gunst auch interessiert war. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, aus welchen Gründen. Und ich habe auch nie ganz verstanden, was dieser Thomas Kinnear dann ihr wirklich angetan hat. Ich glaube, das wurde das im Buch noch mehr thematisiert, was der Herr, der Nancy da angetan hat, oder?
Nee. Auch nicht.
Auch nicht. Es war wirklich eine sehr komische Konstellation, vor allem, weil Grace Marks ja auch dann nicht geduldet wurde von Nancy. Und Nancy war irgendwie so neidisch auf sie, weil der Thomas Kinnear Grace auch hübsch fand. Und weil die halt so ein Störfaktor irgendwie war. Aber gleichzeitig, warum hat sie sie dann hergeholt? Warum?
Das meine ich, genau. Und deswegen fand ich diese Szene, wo Grace dann ankommt, so komisch, weil ich erwartet habe, sie schließt jetzt in die Arme und ich hatte so kurz den Traum auch von Empowerment und Solidarität und so jetzt wird alles gut und dann war es das Gegenteil. Ja.
Aber das sieht man doch wieder, es kommt einfach total drauf an, wen du triffst und wie diese Person dich halt auch übers Ohr haut oder auch anlügt und einfach wirklich für die eigenen Zwecke irgendwie dir was erzählt, was dann hinterher gar nicht stimmt und du weißt nicht, auf was du dich einlässt, bis du wirklich dort bist. Das war für mich nochmal so eine Moral in dem Ganzen. Und Grace Marks hat ja auch gesagt, damals in dieser Küche, wo sie so eine andere Küchenhilfe gefragt hat, can you tell anything bad about Nancy? Can you tell me? Oder, also weißt du, die wollte herausfinden. If she, shall I go? Na. Und dann hat diese Küchenhilfe ja nur gesagt, ach, ich möchte nicht über Angelegenheiten sprechen, die mich nichts angehen. Na, aber alleine, dass ich was sage, sagt schon genug oder so.
Ja.
Aber Grace Marks hatte ja auch keine Wahl. Wir erinnern uns an diesen komischen Hausherrn. Den Sohn des Hauses, diesen einen Typen, der irgendwie krank war ein halbes Jahr und dann da zu Hause war.
Und Mary geschwängert hat.
Ja, wir wissen zwar auch seinen Namen nicht, weil wir uns das nicht aufgeschrieben haben, aber es war auf jeden Fall der Sohn des Hauses, der Mary Whitney geschwängert hat und ihr dann für die Abtreibung irgendwie 5 Euro in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, wenn du keinen Ärger willst, dann ertränk dich doch einfach.
Also genau, Mary Whitney hat dann eine Abtreibung und stirbt quasi an den Folgen, was damals ja auch völlig normal war und also heute ja auch in vielen Ländern noch normal ist, muss man ja auch sagen. Und die Reaktion der Mutter, der Hausherrin quasi, ist ja, dass sie erst sagt, ja, wer war das? Und schon erbost ist und als sie checkt, dass es wahrscheinlich ihr Sohn war, aber natürlich wird es nie so richtig gesagt, sagt sie ja direkt, ja, dann lass uns da nicht drüber reden. Das ist dann, damit Mary nicht als Schlampe dasteht eigentlich, ne? Also so wird es dann gehandelt, aber sie checkt es schon, dass es ihr Sohn ist, nimmt aber Partei für den Täter.
Das ist ziemlich hässlich auch so zu sehen und das ist auch wiederum nichts, was nur im 19. Jahrhundert geschieht. Nein. Ich meine, man muss sich ja nur ansehen, was so MeToo in Deutschland, Schweiz, Österreich angeht, auch in der Theaterszene, wo dann sofort irgendwelchen übergriffigen Regisseuren, irgendwelche Künstlerinnen Schlagzeilen verpassen mit, aber er doch nicht. Aber er wird es doch nicht gewesen sein, aber ich kenne den doch. Also diese Hympathy, die hat auch irgendwie so eine ganz lange Vorgeschichte schon. Und da ist es wichtiger, sozusagen immer noch die eigene Class, den eigenen Zirkel so zu beschützen, als dass man da mal so Machtmissbrauch irgendwie auch aufdeckt.
Ja, absolut. Was war so deine Lieblingsszene in der ganzen Serie? Oder hast du eine?
Ich überlege gerade. Ja, doch, also ich kann sie auch aufsagen, denn ich habe mir das Zitat aufgeschrieben. Und zwar, das ist, als Mary am Sterben ist, Grace sagt, dass sie nicht im Bett schlafen wird, damit sich Mary Whitney quasi ausbreiten kann. Und dann sitzt sie so am Boden und Mary Whitney sagt, erzähl mir die Rede, die ich dir beigebracht habe. Und dann sagt Grace Marks diese Rede auf, die sie gelernt hat. Und die geht so... Mhm. The law says we shall not be taxed without our consent by the man of our choice, but a wicked and tyrannical government has trampled upon that law, divided the plunder, and declared that regardless of justice, they will continue to roll in their splendid carriages and riot in their palaces at our expense, that we are poor, spiritless, ignorant peasants who were born to toil for our betters, but the peasants are beginning to open their eyes and feel their strength. Und das fand ich so schön. Das waren generell meine liebsten Szenen an der Serie, wo das sehr literarisch wurde. Und auch diese Einblendungen der Zitate von Emily Dickinson, da bekomme ich immer Gänsehaut, da muss ich immer Stopp drücken, da muss ich das mitschreiben. Und ich habe so gefühlt, ich habe die Charaktere so gefühlt, weißt du, ich habe mit denen mitgelitten, ich habe mich so verstanden gefühlt, weil ich ja auch jemand bin, der Missstände immer aufdecken möchte.
Ja.
Und ja.
Ich finde diese Rede oder das Zitat auch total stark einfach und leider immer noch zeitgemäß.
Ja.
Aber ja, also hat mich auch total gefesselt, die Harmonie zwischen den beiden oder die... das Zusammenspiel irgendwie von den beiden und das war eine super schöne Szene, stimmt, ja. Hast du zwischendurch, das hatte ich nämlich, hast du zwischendurch gedacht, dass Grace Marks vielleicht doch irgendwie eine Psychose hat oder so und denkt, dass sie Mary Whitney und Grace Marks ist? Oder ich dachte zwischendurch, dass sie vielleicht eigentlich Mary Whitney ist und Grace Marks erfunden hat als Charakter oder andersrum?
Ja, stimmt. gerade zu Beginn, als Jordan fragt, warum Mary Whitney? Wer ist Mary Whitney? Mhm. Da dachte ich schon noch kurz, was ist da jetzt Fakt und was ist Fiktion oder so. Aber danach, glaube ich, glaubte ich das nicht mehr, weil Mary Whitney ja auch einfach viel zu viele Szenen hatte und auch das mit der Abtreibung und so und warum dann Grace Marks geflüchtet ist aus dem Haus. Ich weiß nicht, ob das jemals aufgeklärt wurde, ob Mary Whitney erfunden war.
Nee, ich hatte dann, ich hatte es noch wegen, als sie stirbt mit dem, wo sie sagt, lass mich rein, anstatt lass ja. mich raus mit der Seele.
Ja.
Und ich dachte quasi ab dem Moment, dass durch ihren Tod ihr das vielleicht so ein Trauma gebracht hat, dass sie dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass sie als Person mit aufgenommen hat oder so. Mhm. Aber ich bin dann auch irgendwann wieder davon abgekommen, aber ich habe sehr lange immer darüber nachgedacht, daran erinnere ich.
Und es kam mir auch immer wieder, also Mary Whitney ja. war dann irgendwie, stand dann im Fenster oder sie hat sich eingebildet, Mary Whitney zu sehen. Was ich noch weniger verstanden habe als das, ist, dass Grace immer ohnmächtig wurde. Das fand ich irgendwann dann schon fast nervig. Also so, wie oft kann man halt in Ohnmacht fallen? Das war ja fast schon wie so ein Running Gag. Auch vor Gericht und so, fällt ja einfach um so.
Im Buch sagt sie ganz oft, ja, ich weiß, ich werde andauernd ohnmächtig und so. Also da ist es wirklich so ein bisschen Running Gag und es wird ganz oft thematisiert von ihr selbst. Mhm. Auch wenn sie dann Dr. Jordan Sachen erzählt, dann sagt sie immer, ja, ich weiß, ich werde dauernd ohnmächtig. So, das ist meine Schwäche. Mhm. Aber ja, ich fand es nämlich zwischendurch, also in der Serie fand ich es auch irgendwie too much. Ja.
Und es hat dann Grace irgendwie auch wieder so eine Schwäche verliehen. Also ja. so, oh, ja. du bist so ein schwaches, armes Mädchen, dass du die ganze Zeit in Ohnmacht fallen musst und dann hast du den ganzen Mord verpennt und weißt jetzt nicht einmal, was passiert ist. Also was da jetzt wirklich los war, keine Ahnung. Ich habe leider ein sehr ausgeprägtes Gedächtnis. Ich erinnere mich an alles und bin auch super nachtragend und kann dir Details von Streits noch 15 Jahre später erzählen. Ich wäre da wahrscheinlich eine bessere Kandidatin für die Befragung gewesen. Ja, warum, also hast du das verstanden, warum sie sich an nichts erinnern konnte? Was war denn das jetzt dann am Ende?
Ich würde sagen, man weiß es nicht irgendwie. Ich glaube schon, dass jeder, das bleibt auch im Buch offen, also dass jeder zu einem eigenen Schluss kommen soll. Und ich glaube, dass der Schluss, das finde ich interessant daran, auf welchen Schluss man kommt, ist vielleicht geprägt auch von dem Frauenbild, was man hat.
Mhm.
Das ist so meine Theorie. Also dass zumindest von Edward, dass vielleicht der, dass sie möchte, dass man das reflektiert. Ja, das war meine Idee dazu, aber...
Also es wurde nicht aufgeklärt, ob sie...
Nein.
Genau, ob sie es getan hat, wurde nicht aufgeklärt. Was ihre genaue psychische Kondition war, ist doch auch nicht rausgekommen, weil der Dr. Jordan
Nein.
ja dann plötzlich
Nein.
irgendwie selber... zum Pflegefall wurde. Was ist da eigentlich passiert?
Ja, da ist meine Theorie. also da gibt es ja diese tolle Abschiedsszene, wo man eigentlich dann, ja, wo sich nochmal das Verhältnis von Grace und Jordan auch verändert, finde ich. Also sie wird da zurückgebracht, da ist sie im Knast, glaube ich, ne? Ja. Und vorher war diese Hypnose-Session. Da hat sie es quasi, beziehungsweise ihre Unschuld konnte mit dieser Hypnose-Session nicht mehr so richtig bewiesen werden. Sie geht dann zurück und lächelt ihn so an und er fühlt, glaube ich, dass sie mit ihm gespielt hat. Ich fand das eine super starke Szene.
Mhm.
Und sie hat ihm so das Herz gebrochen und wie ich es verstanden habe, war, dass er dann in den Krieg gegangen ist oder als Soldat. So habe ich es interpretiert, als Form von Männlichkeit vielleicht auch und ja, da dann irgendwie eine Verletzung erlitten hat oder so. Also so habe ich es interpretiert. Mhm. Aber es wird auch nicht so klar gesagt eigentlich, ne? was da genau passiert.
Ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, am Ende sagt sie noch mit Blick in die Kamera den Satz, it calls for a new arrangement of the face. Ja,
ja.
Keine Ahnung, was das heißen soll. Also,
sie startet ja damit, das ist ja ganz am Anfang, wo sie auch in die Kamera schaut und dann sagt, sie sehen eine Murderess und das finden sie spannend und deswegen darf sie ja auch in dieses Haus, wo sie dann irgendwie die Hausmagd ist, obwohl sie eigentlich im Knast ist.
Mhm.
Und die Leute finden das irgendwie faszinierend und ich hatte das Gefühl, dass mit dem Freispruch, dass sie fast ein bisschen traurig ist, weil sie jetzt wieder einfach eine normale Frau ist. Also, dass sie diese Sonderrolle durchaus genossen hat. Aber ja, das bleibt alles total offen.
Wie hat sie denn den Freispruch bekommen?
Sie wird doch freigesprochen.
Weil dieser Ginger Boy sein Statement zurücknimmt, genau. War das nicht das?
Ja, genau, ja.
Der
ja,
war irgendwie ja, so das genau. Zündlein an der Waage.
Genau, ja.
Und hat sie irgendwie verurteilt. Ich weiß zwar nicht mehr mit welchen Sätzen genau, aber der war irgendwie überzeugt, dass sie es getan hat.
Genau,
und
ja,
während,
das war's. Und
während den Szenen im Keller, die dann im Nachhinein ja immer wieder anders gezeigt wurden, hat sie jetzt Nancy gewürgt mit ihrem Halstuch, hat sie den Tai genottet. Ich finde ja trotzdem, wenn, dann war es höchstens Beihilfe zum Mord und irgendwie, was hätte sie denn auch machen sollen? Also,
ja.
Was hätte sie denn dann machen sollen, wenn dieser komische James die beiden einfach umbringt, ohne sie groß zu fragen, hätte sie dann, weiß ich nicht, die Polizei rufen sollen. Also im Prinzip hatte sie doch selbst bei diesem Mord keine Wahl.
Und was ich auch paradox finde, dass Frauen in der gesamten Gesellschaft nicht ernst genommen werden und ihnen auch nicht zugetraut wird, aber ein Mord auf einmal.
Ja, genau, also so schaffen sie nichts, sie sind urschwach, aber den Mord hat sie dann trotzdem irgendwie mitgeplant und mitbegangen. Und ich glaube ja eher, dass sie nur wollte, dass das alles irgendwie vorbei ist und dass sie vielleicht dann ein neues Leben beginnen kann oder so.
Ja.
Ja, also meiner Meinung nach war sie auf jeden Fall nicht die treibende Kraft hinter dem Mord, sondern sie war halt einfach wieder so ein Opfer ihrer Umstände mal wieder. Sie wurde da irgendwo reingezogen und dieser James hat ja dann auch wollte sie ja dann noch heiraten und so. Und dann war sie ja wieder trapped mit einem Mann. Also wieso sollte sie denn einem Mann helfen, jemanden umzubringen, wenn sie danach ungewollt seine Wifey wird? Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Warum ist da niemand draufgekommen? So.
Ja, absolut.
Also was wäre denn, was hätte sie denn von diesem Mord da gehabt? War ja noch besser so, wie es vorher war, sozusagen. Aber ja, spannend, dieser Redhead eben, wie gesagt, dieser Ginger Boy hat dann das Statement so zurückgezogen und der hat ja schon von Beginn an eigentlich fast eine Rolle gespielt in Grays Leben.
Ja.
Ich weiß zwar nicht als was, aber der war immer irgendwie da. Und der war auch als einziger nett zu ihr. Ich habe mir nämlich Elias Grace dann nochmal angesehen für unsere Episode. Und der hat auch ihren Geburtstag irgendwie nett mit ihr verbracht. Der war nicht gewalttätig. Der war ganz okay, oder?
Er war nur zu jung, oder? Also das hat sie auch immer gesagt, dass er zu jung ist. Aber ansonsten, ne?
Genau. Und ganz am Ende zieht sie ja dann zu ihm.
Ja. Und das hat mich auch wirklich überrascht, also fand ich total schön. Ich glaube, ich habe auch ein Tränchen verdrückt.
Wieso fandst du das so schön?
Ich fand es irgendwie, ich war kurz, war ich zwiegespalten, weil das ja auch wieder irgendwie was Arrangiertes ist. Aber gut, das ist dann in der Zeit hat man aus anderen
man
Gründen geheiratet.
Man hat genommen,
geheiratet,
was man halt gekriegt hat dann, gell? Also nachdem
genau,
du eine
ne?
freigesprochene Murderess bist, für das ist es noch relativ glimpflich ausgegangen.
Genau. Und ich dachte mir, da er eben immer diese Rolle gespielt hat, da habe ich mich für sie gefreut, dass sie einfach ein Leben in Frieden führen kann, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er sie weiter tyrannisiert, sondern ich das Gefühl hatte, dass er sie vielleicht auch einfach in Ruhe lässt und selbst wenn es jetzt keine Liebe ist, man dann ein Commitment hat, was auch funktioniert.
Also die Moral der Geschichte, als Frau in dieser Zeit, wenn man nicht gerade super high class war oder vielleicht auch dann, wollte man am besten in Ruhe gelassen werden. Und wenn man dann so einen Mann erwischt hat, der weder cholerisch, gewalttätig noch irgendwie ständig betrunken war, dann hat man sich quasi an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen können, am Garten, an den Kühen. Oder auch an diesem, was hat sie da immer genäht?
Diese Kilt.
Genau. Und ich glaube, irgendwie endet das doch auch dann so, dass sie noch so einen letzten Kilt für sich diesmal knüpft.
Und das ist relativ bedeutungsgeladen. Also der kommt auch im Buch ganz oft vor. Und sie erzählt Jordan ja auch immer über diese Kilt. Welche, die haben alle, das fand ich eigentlich sehr schön, die haben alle eine Bedeutung. Es gibt unterschiedliche Kilts, die man näht zu unterschiedlichen Anlässen. Jeder haben so unterschiedliche Muster und sie wollte so einen Mix haben und sie hat immer gesagt, sie möchte einmal
ein für sich
machen. Das für sich selbst, genau, ja. So. Und damit endet es ja. Und das fand ich eine schöne Szene. Und übrigens, da fällt mir ein, dass es relativ am Anfang, das ist aber auch eigentlich total stark. Da sagt sie doch zu Dr. John, da reden die nämlich, glaube ich, das erste Mal über Kills, dass man die ja aufs Bett legt. Das ist ja quasi wie so eine Überdecke. Und sie dann sagt, ja, du bist ein Mann und für dich ist ein Bett das, wo man schläft, aber für Frauen ist es ein schrecklicher Ort und da passieren viele Dinge und viele sterben da, viele erleben Gewalt, viele sterben bei der Geburt. Das ist nicht nur ein Ort, wo man sich ausruht und das fand ich auch eine sehr, sehr krasse Szene und ich hatte da das Gefühl, dass auch Grace, Dr. Jordan, die Naivität nimmt, wie so das Leben als Frau ist. Ich glaube, er war durchaus manchmal überrascht davon und hat sich das nicht so vorstellen
das
können.
Das war auch eine meiner liebsten Szenen. Ja, jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, die mochte ich auch. Eben, weil es wieder so literarisch war und so klug einfach, so durchdacht von Margaret Atwood. Das fand ich sehr schön und auch da wieder der Vergleich zu heute. Auch heute wissen unsere Männer zum Teil nicht, was wir für Kämpfe führen müssen, was wir für Sexismus erfahren, was uns für Nachrichten geschrieben werden, wie wir respektlos behandelt werden, wie irgendwie dumme, naive Hühner, bis wir irgendwie 35 sind. Das ist heute ja manchmal auch noch so, dass man so einen Dr. Jordan in seinem Leben hat, der irgendwie super privilegiert und studiert ist und da in seinem Anzug rumläuft und irgendwie glaubt, die Welt ist eh voll super und gleichberechtigt.
Die, ich habe noch eine Sache, wo ich fand, dass sie in der Serie ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und zwar ist es ja diese Jury, die Dr. Jordan engagiert. Er soll sie befragen und quasi beweisen, dass Grace Marks unschuldig ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn diese Motivation von dieser Jury?
Genau, warum gibt es die überhaupt?
Weil ich finde, das wird nicht klar. Ja. Genau, und das ist, das muss ich sagen, ist in dem Buch viel genauer. Ich verstehe, dass man es in der Serie dann rausgeschnitten hat, weil es nicht so die Rolle spielt, aber es geht darum, dass diese Jury eben Teil der progressiven Kraft ist in Kanada zu der Zeit dieser Aufstände und die daran arbeiten, dass die Psychiatrien und Gefängnisse revolutioniert werden, weil sie sagen, Menschen werden nicht gut behandelt dort. Grace Marks ist quasi ein Beispiel und auch diese sexuelle Gewalt, die sie erfahren hat. Und natürlich im Best Case ist sie unschuldig und man kann mit diesem Fall jetzt quasi eine Revolution des Systems starten. Und dann hat eigentlich diese Jury eine total starke Motivation, die, finde ich, in der Serie leider untergeht. Also wer interessiert ist so an diesem ganzen Background und an der Zeit und der historischen Geschichte dahinter, kann ich das Buch wirklich empfehlen. Das ist, finde ich, eine schöne Ergänzung.
Ja, dann habe ich noch ein schönes Zitat dazu aus Vulture. Ultimately, what makes Elias Grace so compelling is Grace herself and the way her complicated life speaks to how murky the truth can become when bias, skepticism and basic human instinct get twisted up in knots that can't be untangled. Und Grace Marks ist ja dann eigentlich auch wieder so eine, wie so eine Märtyrerin, auf deren Kosten sich ein System revolutioniert. Sie musste durch all das durchgehen, durch diese schrecklichen Zustände in der Psychiatrie, bis sich zum Glück sozusagen diese treibende Kraft von Jury und Psychiatern geformt hat, um da mal gesellschaftlichen und eigentlich auch humanen Fortschritt irgendwie ins Leben zu rufen. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, Buch oder Serie, was würdest du wählen?
Oh, schwierig. Ich glaube, eine reine Zeitfrage. Weniger Zeitserie, mehr Zeitbuch.
Sehr schön.
Ich liebe aber auch Edwards einfach. Also ich finde, sie schreibt unfassbar toll und ja.
Ja, genau. Dann habe ich auch noch was nachzuholen. Vielen Dank für diese Review, Esther, und bis bald. Ciao.
Gerne, hat mir Spaß gemacht. Tschüss.